Liebe Gemeinde im Advent, in Berlin und New York wird normalerweise Geschichte geschrieben, in Paris, in London oder in Jerusalem. Aber dann gibt es auch Momente, da wird ein kleines Dorf oder ein Provinznest plötzlich für ein paar Stunden oder Tage zum Nabel der Welt. Und so war es mit Nazareth. Nazareth im Norden Israels gelegen. Inzwischen ist Nazareth ja, wie Sie wissen, eine moderne Stadt geworden, besucht von vielen Touristen, und jeder fotobegeisterte Tourist, der dort ist, wird wahrscheinlich versuchen, die berühmte Verkündigungskirche zu fotografieren. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal da waren, das probiert haben. Das ist also eine ziemliche Herausforderung für alle Fotoexperten, weil das Eingangsportal, die ganze Eingangsfront so imposant ist, dass man das ohne großen Weitwinkel gar nicht so leicht hinkriegt. Wer hätte das gedacht, dass Nazareth mal in aller Welt bekannt würde? Wer hätte das gedacht vor 2000 Jahren, dass man hier eine riesige Kirche errichten würde? Eine Kirche, die eigentlich nur an ein einziges Ereignis erinnert. Ja, an ein Ereignis, man muss eigentlich sagen an ein Gespräch. Daran erinnert die berühmte Verkündigungskirche von Nazareth. Und die junge Frau, die dieses Gespräch führte, war unbekannt, sie war unbedeutend. Ja, wir lassen jetzt erst nochmal diesen Kindertransport ganz in Ruhe geschehen. Weihnachten hat ja viel mit Transport von geborenen und ungeborenen Kindern zu tun. So, alles klar. So. Und diese Frau, wie gesagt, die da dieses Gespräch führte, sie war unbedeutend, unbekannt auf den ersten Blick, ihr Name Maria. Maria war eine ganz normale junge Dame, ziemlich jung. Und sie saß nicht da mit einem Heiligenschein und wartete darauf, dass irgendein Bote Gottes kommen sollte, um mit ihr zu reden. Nein, Maria wartete auf etwas ganz anderes. Sie wartete auf ihre Hochzeit mit dem Tischler Josef. Mit dem war sie verlobt. Und wir müssen wissen, dass in Israel damals eine Verlobung noch stärkeres rechtliches Gewicht hatte als heute bei uns. Die Hochzeit verlief normalerweise in zwei Abschnitten. Erst schloss man einen rechtsgültigen Ehevertrag. Dann galt man als verlobt, schon einander versprochen. Und der zweite Schritt, einige Zeit später, war dann die große Hochzeit, die wirklich mit Pauken und Trompeten gefeiert wurde. Und erst dann zogen die beiden zusammen und erst dann lebten sie auch zusammen als Mann und Frau. Also zwischen dem Abschluss des Ehevertrages, dem, was man damals Verlobung nannte, und der Hochzeit verging immer noch einige Zeit. Und in der Zeit lebten die beiden ausdrücklich noch nicht zusammen. Es bestand zwischen Maria und ihrem Verlobten also ein rechtsgültiges Eheversprechen, ohne dass die Ehe schon vollzogen worden wäre. Sie waren also in dem Sinne noch kein Ehepaar, das sollte demnächst geschehen. Maria war, wenn man ihren Zustand beschreiben will, glücklich verlobt. Sie war auch alles andere als vorbereitet darauf, dass sie in die Weltgeschichte eingehen sollte. Damit hat sie nun wahrscheinlich am allerwenigsten gerechnet, wenn ihr jemand gesagt hätte, am 11. Dezember 2005 wird irgendein deutscher Pastor über ihre Biografie eine Predigt halten, dann hätte sie wahrscheinlich mit der Stirn gerunzelt und gesagt, naja, was mag das wohl sein? In Nazareth, wo sie lebte, da hatte man keine großen Flausen im Kopf. Ihre Zukunft stellte sich Maria ganz normal vor, als eine harmonische Ehe mit einem soliden Tischler namens Josef. Und in gewisser Weise ist sie das dann auch geblieben. Die Frau Tischler, wenn man so will. Und trotzdem wurde ihr Leben aufgewühlt. Trotzdem wurde ihr ganzes Leben an diesem Tag, in den wir gleich hineinschauen, umgekrempelt und ganz anders, als sie jemals geglaubt hätte. Weil der lebendige Gott mit diesem normalen Mädchen etwas vorhatte, weil er in ihr Leben eingriff. Das war der Grund. Und das macht Maria so interessant für uns. Wenn Gott mit einem von uns etwas vorhat, wenn Gott in das Leben eines Menschen hineinkommt, dann bleibt dieser Mensch in der Regel, was er vorher war. Er bleibt Bahnbeamter oder Lehrerin oder Verkäufer oder Mediziner oder Familienmutter, und dennoch wird das Leben dieses Bahnbeamten, dieser Verkäuferin, dieser Ärztin, dieser Familienmutter völlig umgekrempelt und neu gemacht. Es kommt eine neue Dimension in das Leben eines Menschen hinein, der es mit Gott zu tun bekommt. Eine neue Farbe, die alles verändert. Nichts Besonderes war an Maria, aber Gott hatte etwas Besonderes mit ihr vor. Und Lukas, der Arzt und Historiker, berichtet uns nun von dem Augenblick, in dem die junge Frau das erfährt. Es ist gut denkbar, dass sie ihm das später erzählt hat. Lukas hat sehr genau seine Quellen und Zeugen erforscht und befragt. Und so lässt er uns miterleben, wie in dieser Situation im Leben dieses Menschen eine Tür plötzlich aufgeht und etwas ganz Unerwartetes geschieht. Und wir haben dieses Protokoll gewissermaßen vorliegen. Sie können das auf Ihrem Zettel entsprechend mitverfolgen. Es ist interessant, dreimal kommt Maria in diesen wenigen Versen selber zu Wort. Sie werden das gleich sehen. Und jedes Mal gibt sie uns dabei ein Stück von sich selbst zu erkennen, ein Stück von ihrem inneren Preis. Wir schauen mal hinein in den Text. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel, also ein Bote Gottes, von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, also im Norden Israels, die heißt Nazareth. Im sechsten Monat bezieht sich auf den Bericht davor, da wird von einer Verwandten Marias berichtet, die in hohem Alter noch schwanger wurde. Und sie befand sich jetzt im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft. Deswegen sagte ich vorhin, also Weihnachten hat viel zu tun mit ausgetragenen, noch nicht ausgetragenen Kindern. Im sechsten Monat, also der Schwangerschaft ihrer Verwandten, wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, man kann auch übersetzen, verlobt war, mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Also aus dem Geschlecht, aus dem ehrwürdigen Familiengeschlecht David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr rein und sprach: Gegrüßet seist du, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Was für ein Gruß ist das? Und der Engel, also der Bote Gottes, sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob, also über Israel, in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man immer sagte, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Und dann wird berichtet, wie Maria sich aufmacht und ihre Angehörige Elisabeth besucht. Ein ziemlich aufwendiger Marsch von 3 Tagen etwa. Wieder in den Süden, durchs judäische Gebirge, und Maria kommt dann zu Elisabeth und dort sagt sie ihr unter anderem Folgendes. Als sie dort ankommt, sprach Maria: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, also mich beglückwünschen, und man könnte auch sagen, mich beneiden, mich glücklich schätzen, alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation bei denen, die ihn fürchten. Glücklich verlobt ist Maria an diesem für sie so folgenreichen Tag. Und als sie erfährt, was Gott mit ihr vorhat, da reagiert sie genauso wie wir, wenn wir diesen Bericht lesen. Sie kann sich das einfach nicht vorstellen. Sie reagiert ganz stocknormal, würden wir sagen. Auch in ihrem Leben waren diese Boten Gottes, dieser eine spezielle Engel, der da auftaucht, keine Dauergäste. Das war eine ganz spezielle Situation in der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Das war für sie genauso erschreckend, wie es für uns erschreckend gewesen wäre. Und in ihrem Verstand leuchten natürlich alle Lampen auf, weil das, was sie da hört, im Grunde genommen unmöglich ist. Und sogar sie noch in ein ziemlich schiefes Licht drücken kann. Für Marias Denken ist das, was ihr hier gesagt wird, noch im göttlichen Auftrag sogar etliche Nummern zu groß. Und für unseren Verstand natürlich genauso. Man fragt sich, wie soll man das einordnen? Das ist ja kein Märchen hier.
ja ein Bericht über einen Vorgang. Liegt ein paar Jahre zurück. Aber es ist ja Geschichte. Was ist da eigentlich passiert? In Marias kleinstädtische Welt bricht plötzlich dieser Bote Gottes ein. Das passt überhaupt nicht zusammen. Maria war keine Priestertochter, sie war keine Prophetin im Jerusalemer Tempel. Sie war nicht irgendeine religiöse Persönlichkeit, die nun was Besonderes erwartet hätte. Soziologisch gesehen gehörte sie wahrscheinlich zum gehobenen Mittelstand, aber religiös hatte das nichts zu sagen. Und als sie das dann hört, was hier steht, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir, da erschrickt sie natürlich. Vers 29, sie aber erschrak über die Rede und sagte, was für ein Gruß ist das, was ist hier los? Wer redet mich da an, was soll ich davon halten? Und dann kommt es noch dicker. Vers 31, sieh, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein, Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Das kann sie nun überhaupt nicht mehr einordnen. Jesus, der Name bedeutet so viel wie Gott hilft, Gott rettet. Und über den werden hier zwei Dinge gesagt. Er ist Gottes Sohn. Und dann wird ein zweites über ihn gesagt, er wird über dein ganzes Volk Israel herrschen, er wird der große angekündigte Retter und Herrscher werden, den die Propheten seit Jahrhunderten angekündigt haben. Das wusste natürlich Maria, was die Propheten angekündigt hatten seit Jahrhunderten, dass Gott einen großen Nachfolger des berühmtesten israelischen Königs David schicken würde und dass das sein eigener Sohn wäre und dass der Rettung brächte für sein Volk. Das wusste Maria so in etwa, wie das eben ein normaler, guter Jude wusste, der sein Altes Testament in Umrissen kannte. Aber was soll sie damit anfangen? Was sollen wir damit anfangen, wenn das kleine Einmaleins des Lebens plötzlich nicht mehr ausreicht? Wenn wir mit Fragen und Behauptungen konfrontiert werden, die uns überfordern in unserem normalen Alltag. Und Maria reagiert ganz normal. Ich weiß nicht, wie sie ihren Satz betont hat, aber ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich gestottert hat hier in Vers 34, als wir sie das erste Mal reden hören. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Sie antwortet also ganz klar auf der biologischen Ebene. Sie staunt, aber sie sperrt sich nicht. Sie ist verwirrt, aber sie verschließt sich nicht. Sie ist glücklich verlobt, aber hier ist sie erstmal gänzlich verwirrt, total verwirrt. Sie hätte natürlich auch ganz anders reagieren können. Sie hätte auch sagen können, das ist absolut unmöglich, ich habe nichts mit dem Josef, wir sind noch nicht mal verheiratet, das muss ein Irrtum sein, lieber Bote Gottes, du bist an der falschen Stelle. Aber das sagt sie nicht. Sie staunt, als Gott ihr seine Pläne aufdeckt, aber sie fragt irgendwie nach. Und natürlich weiß sie, dass das biologisch unmöglich ist, genauso wie Josef das wusste. Sie haben das ja in dem Parallelbericht, den Herr Wienekamp vorgelesen hat, gehört. Als Josef erfährt, dass seine Verlobte schwanger ist, da ist die erste Reaktion ganz normal, wie, dass er denkt, sie habe ihn betrogen. Das ist die erste ganz normale Reaktion des Josef. Und bei Maria ist es eben Ratlosigkeit, weil sie weiß, dass sie Josef nicht betrogen hat. Und hier sehen wir schon eines, und ich bitte Sie, das sehr genau zu beachten, nur der kann das Außergewöhnliche erkennen, der das Normale kennt. Die ganze Sache ist ja nur deswegen für Maria und Josef total außergewöhnlich, weil sie wissen, dass es normal anders laufen muss. Nur der erkennt das Außergewöhnliche, der das Gewöhnliche, der das Normale kennt. Auch für einen Christen bleibt 2 mal 2, 4 und 4 mal 4, 16. Und eine Schwangerschaft auf diese Weise im Normalfall unerklärbar. Aber wenn ein Mensch anfängt, mit Gott zu rechnen, dann muss er eben seinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben, sondern dann wird sein Verstand, dann wird sein Denken seltsam erweitert. Wenn ein Mensch seine Tür für Gott aufmacht, dann beginnt das erstmal damit, dass er anfängt zu staunen. Und dass er plötzlich es für möglich hält, dass da etwas in sein Leben hineinkommt, mit dem er bisher nicht gerechnet hat. Verstehen Sie, wenn der lebendige Gott an unser Leben herankommt, dann vereinnahmt er uns nicht. Dann vereinnahmt er uns nicht mit einem religiös-ekstatischen Erlebnis. Dann zieht er uns nicht über den Tisch mit irgendeiner Gefühlsduselei, sondern dann bringt er uns erstmal ins Nachdenken. Dann öffnet er unseren Horizont. Dann bringt er uns zum Staunen. Und dann merken wir plötzlich, mit was für Scheuklappen, mit was für weltanschaulichen Scheuklappen wir bis jetzt eigentlich herumgelaufen sind. Und liebe Leute, Gott lässt jeden irgendwann mal über sich stolpern. So wie Maria in dieser Minute über Gott stolperte und anfing zu staunen und sich zu wundern. Und wer bereit ist, ehrfürchtig über Gott zu staunen, der wird Gott besser verstehen. Der wird es lernen, Gott besser zu verstehen. Wer bereit ist zu staunen. Das hat Einstein mal generell gesagt über seine Assistenten. Er hat gesagt, wenn ich merke, dass ein Assistent bereit ist zu staunen, dann bin ich bereit, von ihm zu lernen. Und so geht es los, wenn wir Gott begegnen. Und Maria äußert ihr Staunen. Und interessanterweise sagt der Bote Gottes ihr nicht, das musst du eben glauben, Maria. Sondern als sie ihr sagt, sehen Sie sich das genau an, in Vers 34. Also wie soll das gehen, da ich von keinem Manne weiß, da gibt ihr der Engel zwei Denkhilfen. Er gibt ihr zwei Denkhilfen. Er erinnert sie einmal an die Macht Gottes. Vers 35. Er sagt, der Heilige Geist, also im Auftrag Gottes, wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denke dran, wenn du es mit Gott zu tun bekommst, bekommst du es mit einer Macht zu tun, die Dinge bewirken kann, die du dir nie hättest vorstellen können. Es gibt einen hochinteressanten Aufsatz von Professor C.S. Lewis, dem bekannten Oxforder Literaturwissenschaftler. Wie Sie vielleicht wissen, war Lewis lange Jahre seines Lebens kein Christ. Und erst als er schon ein renommierter Literaturwissenschaftler gewesen ist, erst da fing er an, sich ernsthaft auch mit den neutestamentlichen Texten auseinanderzusetzen. Er war ein sehr scharfer Denker, ein messerscharfer Analytiker. Und je länger er das Neue Testament erforschte, umso mehr wurde ihm klar, dass das nicht irgendwelche Mythen wären, wie er früher immer dachte, irgendwelche märchenhaften, bildreichen Erzählungen, denen man etwas Tieferes über die menschliche Seele lernen könnte, sondern er kapierte, die Texte, mit denen ich es da zu tun bekomme, sind Geschichtsberichte. Nach allem, was ich an Texten in meinem langen Literaturwissenschaftlerleben gelesen habe, das müssen Geschichtsberichte sein. Und er merkte immer stärker, wie er diese Geschichtsberichte ernst nehmen musste. Und so begegnete er dem, von dem diese Geschichtsberichte in allererster Linie erzählen, nämlich Jesus Christus. Und er wurde Christ, weil er merkte, hier bekomme ich es mit einer Wirklichkeit zu tun, die ich bisher noch nicht kannte. Und dann hat sich C.S. Lewis, gerade weil er ein scharfer Denker war, sehr viel mit diesen Fragen, etwa sind Wunder möglich, befasst. Und er hat auf etwas sehr Wichtiges in einem Aufsatz hingewiesen. Er hat gesagt, natürlich weiß der moderne Gynäkologe mehr über Schwangerschaft und Geburt, als Josef damals wusste und Maria. Aber das Entscheidende, sagt er, das Wissen wussten Josef und Maria genauso. Nämlich, dass eine Schwangerschaft nur durch Zeugung zustande kommt. Und um das Wunder als Wunder zu erkennen, hatte Josef und Maria, selbst wenn er gynäkologisch nicht auf unserem Stand war, ausreichend Kenntnisse. Und der Gynäkologe heute braucht genauso Glauben, um das zu akzeptieren, wie Josef damals Glauben brauchte und wie Maria damals Glauben brauchte. Und wenn der heutige Gynäkologe lange genug nachdenkt und mit der Möglichkeit rechnet, dass es Gott gibt und dass, wenn es Gott gibt, dass Gott dann allmächtig ist, dann kann der moderne Gynäkologe das Wunder der Jungfrauengeburt genauso akzeptieren wie der moderne Literaturwissenschaftler und wie Maria und Josef damals. Eine interessante Überlegung. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, sagt auch der Bote Gottes damals. Also das ist das erste Argument. Er sagt, Maria, bedenke, Gott ist mächtig. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dann sagt er ein zweites Argument. Er bringt ein Beispiel. Er sagt, denk an deine Verwandte Elisabeth. Ne? Hier in Vers 36. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter. Und sie ist jetzt im sechsten Monat, von der man immer sagte, dass sie unfruchtbar sei. Also bei Maria, da ging es nicht um eine Jungfrauengeburt, aber Maria war schon eine sehr alte Dame. Zumindest fürs Kinderkriegen. Und sie galt ihr Leben lang als unfruchtbar. Und sie und ihr Mann Zacharias bekommen dann im hohen Alter noch einen Sohn geschenkt, Johannes den Täufer. Und sie ist jetzt im sechsten Monat. Und der Bote Gottes sagt, sieh sie an, bei der hat auch niemand damit gerechnet. Und was hat sich in ihrem alten Leben noch getan? Und jetzt entscheide dich, Maria, wie du zu diesem Gott stehen willst. Jetzt bedenke, wie willst du mit seiner Anfrage, mit seinem Angebot eigentlich umgehen? Und sie merken, wie jetzt vom Denken Marias gewissermaßen auf die Ebene ihres Willens übergegangen wird. Maria, das ist Gottes Angebot, das ist Gottes Konzept. Jetzt musst du dich dazu verhalten, jetzt musst du dich dazu entscheiden, entschließen. Und schauen Sie, wie Maria antwortet. Und das ist das zweite Mal, dass wir Originalton von ihr haben. Vers 38. Maria sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und wissen Sie, das ist der eigentliche, ja, der unmögliche, der Powersatz in diesem Text. Sie ist total überwältigt von dieser Situation. Sie zweifelt zunächst, sie versucht das irgendwie einzuordnen. Und sie bekommt die Erklärung und sie ist dann bereit zu sagen, okay, wenn das Gottes Wille wirklich ist und wenn Gott Gott ist, ich verstehe das zwar alles noch nicht, aber ich bin bereit, diesen Weg zu akzeptieren. Wenn es Gott ist, als dessen Bote du redest, dann soll in der Tat das passieren, wie Gott es gesagt hat. Und ich bitte Sie, bedenken Sie eines, es gehört wahnsinnig viel Mut zu diesem Satz. Wir machen uns das gar nicht klar, wir sehen das alles immer so durch den Schleier des vermeintlichen Weihnachtsmärchens. Aber damit hat das nichts zu tun. Maria hat den Mut, Ja zu sagen, ihren Willen an Gottes Willen auszuliefern. Was riskiert sie dabei? Sie riskiert dabei, in der Öffentlichkeit plötzlich als Frau mit einem unehelichen Kind dazustehen. So würden es die Leute doch sehen. Und sie riskiert noch mehr, sie riskiert Steinigung. Das war nach den damaligen Gesetzen möglich. Sie riskiert, mit Schimpf und Schande aus ihrer Heimat rausgetrieben zu werden. Sie riskiert, von ihrem Verlobten verlassen zu werden. Das ist nicht einfach heia popeia, das niedliche Kindchen am Stroh in der Krippe. Sondern das ist eine dramatische, existenzielle Entscheidung im Leben dieser Jungfrau. Und trotzdem in diesem Augenblick, wo Maria wahrscheinlich der einsamste Mensch in ganz Nazareth ist, da willigt sie ein in Gottes Plan. Auch wenn sie noch gar nicht alles abschätzen kann, was da auf sie zukommt, an Verantwortung, an Unruhe. Ein afrikanischer Christ hat mal gesagt, Glauben heißt, seine Zukunft zu verschenken. Und genau das macht Maria hier. Glauben heißt, seine Zukunft zu verschenken. Nämlich mit Haut und Haaren, mit allem, was dazugehört, meine Zukunft verschenken an den lebendigen Gott. Und sie bringt das zum Ausdruck mit diesem Wort Magd. Ich bin des Herrn Magd. Das heißt so viel wie, ich bin bereit, mich in deine Abhängigkeit zu begeben, Gott. Ich bin bereit, mein Leben dir anzuvertrauen. Ich bin bereit, alles auf diese eine Karte zu setzen. Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. An Maria sehen Sie, was Hingabe heißt. Sie hat nicht nur etwas für Gott investiert, sondern sie hat sich selbst investiert. Das ist dramatisch. Und nachdem der Bote Gottes dann verschwunden ist, macht sich Maria gleich auf den Weg zu Elisabeth. Sie braucht jetzt wahrscheinlich auch einfach eine Vertraute. Sie muss jemanden haben, am besten eine Frau, die etwas älter ist, die sie gut kennt, mit der sie reden kann, bei der sie sich aussprechen kann. Sie muss das jetzt irgendwie verarbeiten. Und ich kann mir auch vorstellen, sie will erstmal wegkommen aus Nazareth. Sie muss auch erstmal in Sicherheit kommen. Sie muss ja sehen, wie die ganze Situation sich weiterentwickelt und sich weiter auflöst. Und von daher ist es natürlich für sie auch ein sicheres Quartier. Jetzt einige zig Kilometer über das judäische Gebirge, also gen Süden, zu wandern. Zu der Zeit konnte sie ja noch gut laufen, in den Süden zu wandern und dort erstmal Zuflucht zu suchen bei einer Verwandten, um zur Ruhe zu kommen, um das Ganze richtig einzuordnen. Tja, und als Maria dann endlich bei Elisabeth ankommt, Elisabeth, die nun schon im sechsten Monat schwanger ist, die auch in einer besonderen Weise Gottes Macht erfahren hat, dass Gott ihr zusammen mit ihrem Mann noch dieses Kind schenkt, und man nimmt so an, Maria wird 5 Tagereisen lang unterwegs gewesen sein. Vielleicht hat sie noch irgendwelche Begleiter mitgenommen, das wissen wir nicht. Und dann kommt sie zu Elisabeth an und Sie können sich die Situation vorstellen, wie diese beiden Frauen sich begegnen. Und da bricht es dann aus Maria heraus. Und sie sagt dann hier in Vers 46, das ist fast wie ein Lobgesang, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, das heißt, werden mich beglückwünschen, werden mich beneiden, alle Kindeskinder. Denn er, Gott, hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Generation zu Generation bei denen, die ihn fürchten. Viele Komponisten, Schütz, Johann Sebastian Bach und viele andere haben dieses Magnificat vertont. Magnificat deshalb, weil in der lateinischen Übersetzung das erste Wort dieses Lobrufes, dieses Jubelrufes Magnificat heißt. Meine, es erhebe, es mache groß, meine Seele erhebe den Herrn. Und Bach und Schütz und viele andere haben sich anstecken lassen von dieser stürmischen Freude, die durch dieses Dankgebet sich hindurchzieht. Das geht noch weiter, das endet nicht mit Vers 50. Und sie haben versucht, das mit Musik nachzuempfinden. Die Erleichterung, die Freude, das Glück. Aber auch die Bewegung, die diese Frau erfasst hat. Und wissen Sie, jetzt kommen wir an den entscheidenden Punkt. Jetzt kommen wir endlich an den Punkt, warum der lebendige Gott diese ganze Aktion inszeniert. Warum das sein muss, dass sein Sohn kommt, dass sein Sohn auf diese Weise kommt. Das entscheidende Wort sagt Maria in Vers 47. Sie sagt, mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Heiland ist das gute Luther-Übersetzung. Da steht im Griechischen der Ausdruck Soter. Und Soter bedeutet so viel wie Retter. Und das müssen wir jetzt verstehen. Was Gott hier tut, nämlich dass er seinen Sohn schickt, hat seinen tiefsten Grund darin, dass er uns retten will. Mein Heiland, sagt Maria. Und wenn Sie dann ein paar Tage oder ein paar Monate, muss man sagen, nämlich 9 Monate weiterdenken. Und Sie können das im nächsten Kapitel im Lukas-Evangelium dann nachlesen, in dieser berühmtesten Quelle der Bibel, nämlich dem Weihnachtsbericht. Dann werden Sie darauf stoßen, dass das gleiche Wort dort wieder auftaucht. Als nämlich die Hirten auf dem Feld die große Nachricht empfangen, da wird ihnen gesagt, euch ist heute der Retter geboren. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Diesen Vers kennt jeder Deutsche, auch wenn er nie in der Kirche gesessen hat. Euch ist heute der Retter geboren. Und jetzt müssen wir fragen, retten wovon? Retten wovor? Und nun kommt das eigentlich Anstößige an der ganzen Weihnachtssache. Jesus kommt auf die Welt, um uns Menschen zu retten vor Gott. Warum das? Warum muss Gott seinen Sohn schicken, um uns vor ihm selbst zu retten? Die Antwort finden wir etwas später in Vers 49 in dem, was Maria über Gott sagt. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Maria ahnt etwas von der Größe Gottes, von der Heiligkeit Gottes, von der Allmacht Gottes, von der Würde Gottes. Verstehen Sie, Gott ist Gott. Und das beginnt Maria in diesem Augenblick zu begreifen, wer Gott ist. Natürlich hätte Maria das nicht in dieser systematischen Stringenz jetzt schon entfalten können in diesen Augenblicken. Aber diese junge Frau beginnt das zu begreifen. Ich habe es mit dem lebendigen Gott zu tun. Und der lebendige Gott ist heilig. Und wissen Sie, heilig, das bedeutet vollkommen. Heilig bedeutet frei von jedem Makel, frei von jeder Schuld, frei von jeder Eintrübung. Und das wiederum bedeutet, dass wir Menschen vor diesem Gott, so wie wir sind, nicht bestehen können. Denn der lebendige Gott erhebt einen Anspruch auf unser Leben. Er erhebt einen Anspruch auf das Leben der Maria, er erhebt einen Anspruch auf das Leben des Josef und erhebt genauso einen Anspruch auf ihr Leben und mein Leben. Aus dem einfachen Grunde, weil es ihm gehört. Wir verdanken unser Leben nicht uns selbst. Der lebendige Gott hat es uns geschenkt. Er hat es uns gegeben. Und nur in Klammern gesagt, ist das auch die tiefste Begründung dafür, dass jedes Menschenleben, und sei es noch so behindert, sei es noch so schwach, sei es noch so krank, sei es noch so nah an der Todesgrenze, dass jedes einzelne Menschenleben eine unverlierbare Würde hat und dass kein Mensch es wagen darf, sich an einem anderen Menschen zu vergreifen, weil unser Leben uns nicht selbst gehört, sondern es gehört dem lebendigen Gott, der es uns gegeben hat. Keine Evolutionstheorie kann erklären, wie aus dem Nichts Leben wurde. Aus toter Materie Lebendigkeit. Wie es zum Geist kommen konnte. Gott hat uns das Leben geschenkt. Und weil es Gott gehört, hat er einen Anspruch. Er hat einen Anspruch auf ihr Leben. Er hat einen Anspruch auf ihr Vertrauen. Er hat einen Anspruch darauf, dass sie ihn als Gott anerkennen, dass sie ihn anbeten, dass sie ihm dienen mit ihrem Herzen. Darauf erhebt der lebendige Gott einen Anspruch, weil ihr Leben ihm gehört. Und sehen Sie, hier beginnt unser Problem. Unser Problem besteht darin, dass wir dem lebendigen Gott unendlich viel schuldig bleiben. Wenn wir seinen Anspruch ernst nehmen und unsere Realität damit vergleichen, dann klafft dazwischen eine ziemlich breite Lücke. Dann ist das eine sehr signifikante Diskrepanz, um es kompliziert auszudrücken, die da besteht. Und das nennt die Bibel Sünde. All das, was ich, Mensch, dem Anspruch des heiligen Gottes, dem mein Leben gehört, schuldig bleibe, das ist meine Schuld, das ist meine Sünde. Und das ist unser Hauptproblem. Wissen Sie, wir dürfen das nicht verharmlosen. Unser Hauptproblem ist nicht das, was wir im Einzelnen tun. Dass wir lügen, neidisch sind, egoistisch sind, uns über den Tisch ziehen gegenseitig und so weiter. Das ist nicht unser Hauptproblem. Das sind die Symptome. Aber unser Hauptproblem, so sagt Gott, ist das, was wir in unserem Herzen sind. Das, was uns ausmacht. Und dass das so voll ist von Misstrauen gegenüber dem Gott, der uns geschaffen hat. Oder von Ignoranz. Dass wir im Grunde genommen unser eigener Gott sein wollen in unserem Leben. Dass wir Gott so als kleines Hilfsgöttchen ab und zu mal ganz gern hinzuziehen um uns von ihm ein bisschen Stütze geben zu lassen, wenn wir es denn brauchen. Aber in unserem Herzen, da sieht es ganz anders aus. Und das ist unser Problem. Das ist unser Problem. Dass auf der einen Seite da der heilige, allmächtige Gott ist mit seinem Anspruch, mit seinem berechtigten Anspruch. Und auf der anderen Seite mein ziemlich egoistisches Leben, das diesem heiligen Gott unendlich viel schuldig bleibt. Und jetzt kommt die Quintessenz, jetzt kommt die Schlussfolgerung daraus. Weil nämlich Gott heilig ist, wie es Maria hier sagt, Gott ist heilig und mächtig. Darum kann Gott das jetzt nicht einfach stehen lassen. Darum kann Gott nicht einfach sagen, naja gut, es ist nun mal so mit den Menschen, aber schauen wir eben mal durch die Finger, es geht eben nun mal nicht anders. Sondern, dann würde, verstehen Sie, dann würde Gott aufhören, Gott zu sein. Heiligkeit und völlige Vollkommenheit kann Schuld nicht dulden. Das liegt im Wesen Gottes begründet. Und darum folgt aus dieser traurigen Tatsache, dass wir zu dem heiligen Gott nicht passen, dass wir unter seinem Urteil stehen, unter seinem gerechten heiligen Urteil. Und dieses Urteil zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und deswegen gibt es auch in der Bibel und ganz besonders im Neuen Testament ein Wort, das wir kaum über die Lippen kriegen, weil es absolut unmodern ist und weil es absolut anstößig ist und weil es uns auch nicht gefällt. Und es gefällt uns zu Recht nicht. Und dieses Wort heißt Hölle. Jesus hat oft von der Hölle gesprochen, lesen Sie mal im Neuen Testament. Und er hat das nicht getan, um mit Feuer und Schwefel zu drohen wie das Mittelalter, sondern Jesus hat es getan, um deutlich zu machen, dass das unsere Bestimmung ist, wenn wir dem Anspruch des lebendigen Gottes nicht gerecht werden. Und wir können es nicht. Und ein heiliger Gott kann mit Sünde und Schuld nichts gemein haben. Und deswegen geht unser Leben, so sagt die Bibel, ausgesprochen deutlich auf die Hölle zu, weil wir unter dem Urteil Gottes stehen. Wir können uns da nicht rauslügen, wir können uns da nicht wegschleichen. Das ist die Konsequenz, weil wir so wie wir sind, nicht in den Himmel passen. Und das Wort, was die Bibel dafür häufig verwendet, ist schlichtweg verloren. Unser Leben ist verloren. Verloren für die Ewigkeit. So, und jetzt verstehen Sie, was Maria hier sagt. Weil wir verloren sind, brauchen wir einen, der uns rettet. Und Maria kapiert, der lebendige Gott ist mein Retter. Und er inszeniert all dieses Geschehen, um mich zu retten. Um mich davor zu bewahren, mein Leben in der Hölle auf ewig zu verbringen. Um mich davor zu bewahren, mein Lebensziel zu verfehlen. Um mich davor zu bewahren, auf ewig von dem lebendigen Gott getrennt zu bleiben. Ich brauche einen Retter, ich brauche einen Heiland. Und das kapiert Maria. Und deswegen sagt sie das. Und deswegen ist sie so glücklich. Mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Verstehen Sie? Das heißt, Gott ist nicht nur mein Schöpfer. Gott ist nicht nur der, der über meinem Leben steht und vor dem ich Ehrfurcht habe, sondern dieser Gott ist auch mein Retter. Und er macht es mit meinem Leben gut. Und er sorgt dafür, dass ich gerettet werde aus dieser furchtbaren Konsequenz der ewigen Verlorenheit in der Hölle. Das kapiert Maria in diesem Augenblick. Und wissen Sie, dann ist mit Maria ja einiges passiert. Das können Sie ja an der Geschichte gut nachlesen. Im Verlauf der Tradition ist aus Maria fast eine Halbgöttin geworden. Das passt nicht zu dem, was wir aus den Originalquellen wirklich über sie wissen. In der Tradition ist es dann dazu gekommen, dass man Maria verehrt, dass man Maria sogar anruft als Fürsprecherin und hofft, Maria könne für uns bei Christus ein gutes Wort einlegen. Im Laufe der Geschichte ist es dann dazu gekommen, dass es unendlich viele Marienbilder und Marienstatuen gibt in der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon aufgefallen ist, oft wenn Maria dann mit dem Kind dargestellt wird, das ist eine ganz große Maria und meistens so ein ganz kleiner Jesus, der da irgendwie in ihrem Arm fast verschwindet. Und das ist sehr aussagestark in Kunstform, denn so ist es oft gelaufen, dass Maria dann immer größer wurde, die große, gute Maria und der Christus, von dem Maria doch sagte, er ist mein Heiland, dass der dahinter fast verschwand. Ja, und das war noch nicht das Ende. 1854, also vor gut 150 Jahren, wurde dann in der katholischen Kirche noch ein weiteres Dogma bestimmt und festgesetzt, nämlich das sogenannte Dogma von der unbefleckten Empfängnis. Sie haben das bestimmt schon mal gehört. Und dieses Dogma sagt, wir erklären, verkünden und entscheiden, dass Maria, die allerseligste Jungfrau, im Augenblick ihrer Empfängnis von jeder Makel der Erbsünde bewahrt blieb. Also das ist nichts anderes als die Behauptung, Maria kam auf die Erde, sie blieb als Mensch vor jeder Sünde verschont, sie ist sündlos geblieben und weil sie so sündlos und vollkommen war als Mensch, kann sie auch für uns eine Fürsprecherin sein, Christus gegenüber und für uns gewissermaßen ein gutes Wort einlegen. Verstehen Sie den tragischen Irrtum? Man hätte das sehr schnell aufklären können, diesen Irrtum, wenn man einfach diesen Vers 47 gelesen hätte, wo Maria sagt, mein Heiland, mein Retter, wo sie zugibt, ich brauche einen, der mich rettet. Ich komme so nicht klar, ich bin nicht sinnlos. Ich brauche einen Heiland. Maria wusste es besser. Und deswegen war sie so glücklich, dass Gott dann seinen Heiland geschickt hat, Jesus Christus, den, der mich vor Gottes Gericht rettet. Und verstehen Sie, deswegen hat Gott seinen Sohn durch eine Jungfrau geboren werden lassen, durch diese wundersame Zeugung, die wir auch gar nicht weiter erklären können, weil einer kommen musste, der die Strafe für unsere Schuld auf sich nimmt, weil einer kommen musste, der nicht befleckt ist von all dem, was unser Menschsein befleckt. Weil einer kommen musste, der, wenn ich es jetzt bildlich sage, von oben kam und nicht von uns. Und darum hat Gott seinen eigenen Sohn wirklich aus der für uns noch unsichtbaren Welt, aus der Ewigkeit hineingeschickt. Es kann nur der die Schulden für uns bezahlen, der selber keine Schulden hat. Und genau das hat Jesus Christus getan. Er hat die Strafe auf sich genommen, die ich verdient gehabt hätte und die Sie verdient gehabt hätten. Und wissen Sie, deswegen ist es so komisch. Deswegen ist es so komisch, wenn vor wenigen Tagen ein Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen in einem großen Kirchenkonzert dann an das Pult tritt und mit fast Tränen der Rührung in den Augen sagt, ja, das ist der Sinn von Weihnachten, liebe Zuhörer, Weihnachten ist das Fest der Kinder und der Familie. Und Weihnachten wird nur verstehen, wer die Kinder versteht. Nun, das ist ja alles sehr rührend und bewegend formuliert. Und natürlich freuen wir uns auch Weihnachten besonders über die Kinder. Und wir machen ja auch gleich ein Krippenspiel mit den Jugendlichen und den Kindern. Aber verstehen Sie, das ist nicht der Sinn von Weihnachten. Das war nicht so harmlos. Sondern Weihnachten geht es darum, dass da einer kapiert, mein Heiland, mein Retter ist gekommen. Und dass Maria eben nicht nur sagt, ein Heiland, irgendein Heiland für alle Welt, sondern dass sie sagt, mein Heiland. Dass sie sich dem lebendigen Gott und dem Retter, den er schickt, persönlich anvertraut. Und das ist am Ende die entscheidende Frage über unserem Leben. Das ist die entscheidende Frage über meinem Leben und über Ihrem Leben genauso. Weiß ich das auch, was Maria offensichtlich begriff, dass ich einen Heiland brauche? Wissen Sie das? Wissen Sie das, dass Sie persönlich einen Heiland brauchen? Dass Sie einen brauchen, der Sie rettet vor dem verdienten Urteil des lebendigen Gottes? Dass Sie einen brauchen, der Sie vor Gott rettet gewissermaßen? Und das Wunder aller Wunder ist, dass Gott selber gekommen ist, um uns vor den Folgen seiner Heiligkeit zu retten. Um unsere Schuld zu tragen, unsere Sünde zu vergeben. Und das steht am Ende meiner Predigt. Das ist die entscheidende Frage, mit der uns das gesamte Weihnachtsfest konfrontiert. Und ich wünsche Ihnen, dass diese Frage über Ihrem Leben nicht zur Ruhe kommt, bis Sie das wirklich persönlich geklärt haben. Dass Sie das so sagen können wie Maria, mein Heiland, Jesus Christus. Wissen Sie, unser großes Problem, denke ich, besteht darin, dass es uns in unserem Verhältnis zu Gott geht, ähnlich wie diesem Schwimmer, der an einem schönen Sommertag, kann man sich jetzt kaum vorstellen, draußen am Strand ist und dann geht er ins Wasser, unbekannte Gegend des Meeres und schwimmt los und merkt gar nicht mehr diese Bojen, die Markierung bezeichnen, wie er dran vorbeischwimmt und immer weiter raus und er fühlt sich so richtig wohl und entspannt und plötzlich bemerkt er da so eine eigenartige Bewegung am Ufer. Die Leute winken ihm zu und wollen ihm irgendwas bedeuten und er winkt nur fröhlich zurück und merkt gar nicht, was los ist und plötzlich fährt dann ein Boot los mit hoher Geschwindigkeit, rast auf ihn zu, die Leute ziehen ihn rein ins Boot. Und da erfährt er erst, was los war. Er erfährt nämlich, dass eine einzige tückische Strömung an jener Stelle ihn hoffnungslos aufs Meer hätte hinausspülen können. Und erst an der Rettungsaktion der Leute dort merkte er, wie tödlich die Gefahr war, in der er sich befunden hatte. Sehen Sie, so eine Rettungsaktion ist Weihnachten. Eine dramatische Rettungsaktion, dass der lebendige Gott sich so ein Szenario überlegt. Dass er seinen eigenen Sohn schickt, dass er ihn so schickt, dass auch klar wird, er kommt wirklich von drüben und nicht von uns. dass er ihn durch eine Jungfrau, die noch mit keinem Mann sexuelle Gemeinschaft hatte, geboren werden lässt. Dass er ihn dann auf diese Erde schickt, dass er hier stirbt am Kreuz für unsere Schuld, dass er den Tod besiegt und nach nicht mal 48 Stunden wieder aufersteht, dass er dann 40 Tage noch hier auf der Erde zusammen ist, seinen Leuten das erklärt, mit ihnen zusammen isst, verdeutlicht, dass er wirklich real auferstanden ist, und dann geht er zurück in diese Ewigkeit, aus der er gekommen ist, und sagt: Ihr werdet mich jetzt nicht mehr sehen eine Weile, aber ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich werde eure Gebete hören und ich gehe voraus, um euch nachzuholen, damit auch ihr auf ewig gerettet sein dürft und in den Himmel kommen könnt. Die Rettungsaktion an Weihnachten zeigt uns, führt uns vor Augen, wie dramatisch es um unser Leben bestellt ist. Wie groß die Gefahr, in der wir uns befinden und die wir uns oft gar nicht klar machen, derer wir uns nicht bewusst sind. Und deswegen hat Gott dieses alles getan. Er hat es auch für sie getan. Er hat es getan und er ruft sie. Und er fordert sie auf, diesen Schritt zu gehen, den Maria in ihrem Leben ging, den jeder, der Christ geworden ist, irgendwann in seinem Leben gegangen ist. Dass er Gott Recht gegeben hat. Dass er gesagt hat: Ja, Herr, du bist heilig und du hast einen Anspruch auf mein Leben. Und wenn es nach Recht und Gesetz ginge, dann wäre ich wirklich verloren. Und ich hätte eine Zukunft in der Hölle vor mir, das ist wahr. Aber ich danke dir, dass du Jesus geschickt hast. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du wirklich gekommen bist, um mich zu retten, um meine Schuld zu tragen und dass ich dir jetzt glauben darf und dass mein Leben bei dir schon jetzt in Sicherheit ist. So ruft uns Gott. Er ruft jeden, dass ein jeder von uns sagen kann: Mein Heiland. Amen. Wir wollen jetzt das nächste Lied auf